Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit Bad Regina, dem neuen Roman von David Schalko, und mit einem kurzen Blick auf das Blue Crime Hörspiel im Deutschlandfunk. Eröffnet jedoch mit Taje Wesers, dessen Roman Die Vögel Karl-Ove Knausgård einmal als den besten norwegischen Roman aller Zeiten bewertet hat. Tatsächlich ist das Werk von Wesers von immenser Bedeutung. Er wurde 1897 in der Provinz Telemark geboren, 1970 starb er in Oslo. Zahlreiche Romane, Gedichtbände, Theaterstücke hat er hinterlassen. Dazu ist er einer der großen Innovatoren der norwegischen Literatur, doch das war nicht vorgezeichnet. Eigentlich sollte er als ältester Sohn den Bauernhof der Familie übernehmen. Stattdessen zog es ihn zunächst nach Christiania, dem späteren Oslo. Er unternahm Reisen ins Ausland und als er 26 war, erschien sein erster Roman Menschenkinder. Nach Das Eisschloss legt der Gugolz Verlag nun ein weiteres Werk dieses großen, oftmals für den Literaturnobelpreis gehandelten Autors vor. Ulrich Hudenauer hat das Buch gelesen.
Manchmal geschieht in Mattes so viel, dass ihm alles durcheinander gerät. In seinem Kopf geht es kreuz und quer und er weiß nicht mehr ein noch aus. Auch das einfachste Tun wird ihm zur übermächtigen Herausforderung. Wenn ihn seine Schwester Hege am Morgen losschickt, um bei einem der Bauern um Arbeit für den Tag zu bitten, dann findet Mattes für sich alle möglichen Ausreden, nicht gehen zu müssen. Und hilft er dann doch einmal auf einem Feld mit, schweifen seine Gedanken immer wieder ab, wissen linke und rechte Hand nicht mehr, was zu tun ist. Am Ende bleibt das Unkraut ungejätet und Mattes döst vor sich hin. Dussel wird er von den anderen Dorfbewohnern gerufen. Verachtung schwingt damit, aber zuweilen klingt auch eine Fürsorge an, als würde er eben als Fremdartiger doch dazugehören. Mattes selbst glaubt, die anderen seien klüger als er. Manchmal schämt er sich. Es fällt ihm schwer auszudrücken, was er denkt, obwohl da vieles in ihm vorgeht. Manchmal kommen seltsame Sätze aus ihm heraus und Fragen, auf die keiner Antwort weiß. Warum ist es so, wie es ist, will Mattes wissen. Es ist eine abgrundtiefe und böse und große Frage. Hege ist für ihn nicht nur Schwester, sondern auch Mutter und Frau. Die Eltern sind lange tot und die beiden haben sich miteinander eingerichtet in ihrem Haus am See. Wie die zwei verdorrten Espen, die am Wegrand stehen, gehören sie zueinander. Die 40-jährige Hege und ihr Bruder, der 3 Jahre jünger ist. Sie dürfe ihn nie alleine lassen, das sagt Mattes immer wieder zu ihr. Es ist seine größte Angst, fast so groß wie die vor Gewittern. Ganz ohne Sorge ist er, wenn er den Vögeln nachblickt. Der Waldschnepfe, der in der Nacht über das Dach des Hauses fliegt, wie ein gutes Omen. Mit den Vögeln kann Mattes sogar kommunizieren. Zumindest glaubt er, ihre Zeichen lesen zu können. Am nächsten Morgen dachte er aus vollem Herzen, heute wieder, die Schnepfe und ich, heißt es einmal. Wie, das konnte er nicht erklären. Er brauchte auch gar keine Erklärung. Streifen führten durch die Luft über dem Haus, noch von der Schnepfe, die während seines Schlafs hier entlang geflogen war, heute Nacht und von nun an alle Nächte. Beinahe fühlte zu schlafen sich an wie eine Sünde. Die Vögel heißt der 1957 erschienene Roman von Taje Wessers, der nun in einer Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel erschienen ist. Letztes Jahr wurde dieser große norwegische Autor hierzulande wieder, oder besser erstmal so richtig entdeckt, mit Das Eisschloss, einem beglückend märchenhaften Buch über das Erwachsenwerden und den Tod. Die Vögel ist nicht weniger verzaubernd, und man kann Hinrich Schmidt-Henkel nicht genug dafür loben, das Wundersame dieser zeitlos schönen Prosa so einfühlsam ins Deutsche gebracht zu haben. Was das für ein Wunder ist, lässt sich kaum sagen. Erzählt wird sparsam in einfacher, karger Sprache, und doch führt sie uns in die komplexe Gefühlswelt dieses in seiner Adoleszenz erstarrten Mannes. Wenig wird ausgesprochen, und doch tut sich mit jedem Satz eine ungeheure Weite auf. Es gibt keine Psychologisierung bei Wessers, aber er lässt uns doch alle Schattierungen menschlicher Sehnsüchte, Abgründe und Verlorenheit nachempfinden. Wessers beschreibt diesen sensiblen Sonderling ohne jede voyeuristische Anmaßung. Der Autor gestand einmal, Mattes sei ihm sehr nah. Er ist ein Träumer, der die Welt anders wahrnimmt als seine Zeitgenossen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Im Schlaf findet er sich in einem Mädchenwald wieder, und als er bei einem Angelausflug 2 Mädchen kennenlernt, die ihre Ferien in der abgelegenen Region verbringen, kann er ein paar Stunden lang ein anderer sein. Nicht mehr der Dussel, den die Dörfler in ihm sehen. Wessers deutet nur zärtlich an, wie die Macht der Sexualität in seinem kindhaften Helden arbeitet, wie sie ihn zugleich schreckt. Mattes ist zwar ein Zauderer, aber einer, der Geheimnissen auf der Spur ist und im Gewöhnlichen das Verwirrende und Unbeschreibliche zu entdecken vermag. Dem Schriftsteller ist er darin durchaus verwandt. Ein Selbstporträt mit Vorbehalt hat Wessers die Vögel genannt. Träumer und Zauderer freilich sind gefährdete Wesen. Das gilt gerade für Mattes. Sein geliebter Vogel, die Schnepfe, wird von einem Jäger, einem dieser selbstsicheren Wirklichkeitsmenschen, erlegt. Der Blitz schlägt in eine der Espen ein, die für Hege und ihn symbolisch stehen. Dort hatte der Tod gespielt, heißt es bei Wessers. Und als Mattes sich als Fährmann versucht, obwohl für einen solchen kein Bedarf besteht, wer von hier nach dort übersetzen will, nutzt ein Motorboot, wird er nur einen einzigen Passagier von Ufer zu Ufer bringen, den Holzfäller Jürgen, der sich in Hege verliebt und die poröse Zweisamkeit des Geschwisterpaares zerstört. Rührend sind Mattes Versuche, seine alte Welt wieder in Ordnung zu bringen, ja, nicht im Unergründlichen verloren zu gehen. Aber der innere Sturm in Mattes wird immer tosender, seine Verzweiflung unbändiger. Äußerlich aber ist er zusehends ruhig und fasst einen Entschluss, der ihn weit fort oder vielleicht zu sich selbst bringt. Zitat: Noch ein Tag mehr, dachte er, und niemand weiß es. Ist das nicht seltsam? Kurz darauf wurde ihm bewusst, dass es mit allem so war. Niemand weiß etwas von Mattes, von der Endlichkeit, von dem, was im Gegenüber vorgeht. Aber die anderen wissen im Gegensatz zu Mattes nicht einmal, dass sie für dieses Nichtwissen keine Worte haben. Für Mattes ist die Sprache etwas Heiliges. Vielleicht auch deshalb vermag er nicht zu sprechen, wie man es gemeinhin tut. Vielleicht deshalb stellt er Fragen, die als kurios empfunden werden. Und vielleicht deshalb muss er ganz am Ende sprachlos etwas tun, das ihn auszudrücken vermag, das aber zugleich alle weitere Kommunikation unmöglich machen wird. Mit seinem einsamen, traurigen, weißen Mattes hat Taye Wessers einen Helden geschaffen, den man als Leser niemals wieder vergessen wird.
Sagt Ulrich Rüdenauer über Taye Wessers Die Vögel aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt, Henkel, Gugatz Verlag, Berlin, 276 Seiten, 23 Euro. Und wir kommen zu Bad Regina, wir kommen zu dem neuen Roman des österreichischen Autors David Schalko, wobei Autor, er ist eigentlich alles. Er kann moderieren, er hat großartige Filme gemacht. Bekannt geworden ist er hierzulande mit seinem Roman Die Weiße Nacht. 2007 war das, einer schwulen Liebesgeschichte, die gleichzeitig auch die Liebesgeschichte war von Jörg Haider und Stefan Petzner. Dafür ist David Schalko damals auch angeklagt worden. Man erinnert sich an Gelächter im Gerichtssaal, als Petzner gesagt haben soll, dass der intimste Lebensbereich von ihm berührt werde durch die Beschreibung dieser beiden Figuren, die sich verkleiden als Löwen. Und David Schalko sagte, wenn dies der intimste Lebensbereich von dem Petzner ist, dann hat er andere Probleme als mein Buch. Das neue Buch Bad Regina erinnert an eine Serie, die David Schalko mal gemacht hat, und zwar an Braunschlag, denn Bad Regina ist ebenso wie Braunschlag ein Dorf, genauer gesagt ein Kurort, in dem die Häuser nur noch leere Fassaden sind, weil nach und nach alle Einwohner ihr Eigenheim an einen Investor verkauft haben und weggezogen sind. Dieser Investor rührt keinen Finger, es wirkt, als wolle er die Stadt Haus für Haus leer fegen. Das Leben der wenigen Überlebenden läuft auf Sparflamme, bis Ottmar, der eigenwillige Held dieses Romans, eine Idee hat. Christian Metz hat Bad Regina gelesen.
Leere im Kopf. Nur ein einzelner Gedanke zieht wie ein Goldfisch im Glas seine Kreise. Das ist das entscheidende Bild in David Schalkos neuem Roman. Und das ist wohl auch der Geisteszustand von Ottmar, der Hauptfigur dieses Romans. Vor kurzem noch stand Ottmar in voller Blüte. Wie sein Name schon sagt, der aus Althochdeutsch Ott, Reichtum, und Mar, berühmt, sagenhaft besteht. Er war Besitzer des spektakulären Nachtclubs Der Krake in Bad Regina. Dann kam der Verfall. Von Ottmar, vor allem aber auch von der Kurstadt selbst. Im Hinblick auf die Stadt, deren Ähnlichkeiten mit Bad Gastein selbstverständlich Zufall sind, kam das so. Eines Tages begann ein Investor, der sogenannte Chinese Shen, In dem florierenden Nobelkurort mit Grand Hotel, Kliniken, Sanatorien, Thermen, Casino, straßenweise Häuser aufzukaufen. Der Investor zahlte ordentliche Summen, allerdings, um die Immobilien anschließend leer stehen zu lassen. Was dieser Investor vorhat, ein Rätsel. Der Leerstand ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sich die Frage stellt,
wie lange ein Haus blieb und ab wann man es wieder Natur nennen musste.
Zur Übernahme durch die Natur rauscht der Wasserfall inmitten der Stadt sein unablässiges Lied. Längst kennen wir die Brisanz von Wohnfragen und deren Verlauf entlang der Leitdifferenz von Leerstand und Verfall einerseits, von Wohnungsnot und Preisexplosion andererseits. Steht ganz Bad Regina leer? Nein. Zurückgeblieben sind 46 Personen, die verwurzelt und widerborstig genug sind, um den Avancen des Investors zu widerstehen. Naja, oder die mit dem Ausverkauf ihrer Heimat selbst einen Reibach machen. Wie der einzelne Goldfisch in Ottmars Kopf, so zieht jeder einzelne Bewohner seine Kreise durch die Leere der Stadt. Zur Farce wird dieses Szenario, weil David Schalko seinen Fokus auf die alltägliche Nutzlosigkeit der Übriggebliebenen richtet. Vom Bahnhofsvorsteher Grün heißt es,
heute saß er täglich am Gleis und sah den Zügen dabei zu, wie sie durch Bad Regina fuhren. Wenn einer stehen blieb, stieg niemand aus. Grün pfiff und deutete dem Lokführer weiterzufahren. Er hielt den Normalbetrieb aufrecht. Alle hielten den Normalbetrieb aufrecht für den Ernstfall.
Da kein Ernstfall in Sicht ist, bleiben die Gesten leer. Bad Regina leistet sich zudem einen Priester ohne Gemeinde, einen populistischen Bürgermeister ohne Populus, einen Hotelier ohne Gäste, einen Polizisten ohne Verbrecher oder auch ein Kind ohne Kindheit, weil ihm jeder Mitspieler fehlt. Als komischen Kontrast gibt es ein paar Personen, die gut zu tun haben. Die Pflegerin etwa, der verbliebene Zahnarzt oder die Wirtin vom Luzi-Wutzi. Doch diese Tätigkeiten bleiben wie die Figuren Randfiguren. Fasziniert hingegen ist Schalko von den Absurditäten der Nutzlosigkeit und der Art, wie diese die Körper deformiert. Klischeehaft, ja erwartbar ist hingegen, wie sich die Situation auf die Geisteshaltung auswirkt. Für die Mehrzahl der Übriggebliebenen gibt es kein Halten mehr vor lauter Antisemitismus, Rassismus, Fremdenhass, Misogynie. Etwa von Yoshi heißt es,
auch für ihn fühlte sich ein Tod im KZ wie eine natürliche Todesursache an. Schon als Kind hatte er Gesten geübt, die anderen Angst einjagten. Einer wie Yoshi hatte nur Mitleid mit Tieren, die von Menschenhand berührt wurden. Aber selbst solche musste man ohne Zögern jederzeit töten können. Denn nur was tot war, ließ sich besitzen. Und ein Mann war das, was er besaß.
Schalkos Figuren treiben es so weit, dass der Verlag sich zu dem Hinweis genötigt sieht.
Wir weisen darauf hin, dass einige Figuren des Romans rassistische Sprache verwenden.
Um ehrlich zu sein, das ist eine Untertreibung. Klar, zur Farce gehört die Übertreibung. Umgekehrt gilt aber auch, sich durch eine Nazi-Gedankensuader nach der anderen zu arbeiten, ja, sind nur Figuren, steigert nicht unbedingt das Lesevergnügen. Und muss eigentlich jede empfundene Sinnlosigkeit Rassismus erzeugen? Ist das ein Naturgesetz? Zumindest ein Gespür für eine Alternative hat Schalko, denn seine Hauptfigur Ottmar folgt nicht diesem Klischee. Ottmar tut auch nicht so, als hätte er noch einen Beruf. Er teilt schlicht das Schicksal seiner Stadt. Er hat sich dem Leerstand und Verfall überlassen. Eindrücklich spiegelt sich dies in seiner Wohnungseinrichtung wider.
Er hatte das Gefühl, ausschließlich von toten Dingen umgeben zu sein. Der Kühlschrank, der Fernseher, der Geschirrspüler, die Kaffeemaschine, die Waschmaschine, die Mikrowelle, der Wasserkocher. Die Liste ließ sich endlos fortsetzen. Wann hatte er aufgehört?
Gleich und gleich gesellt sich gern. In dieser Einsicht liegt eine erzählerische Pointe des Romans. Die Reparaturbedürftigkeit der Dinge hat sich auch schon in Ottmars Körper eingeschrieben. Von Gischt geplagt humpelt er durch sein Leben. Schuldbewusst, aber nicht liebevoll, pflegt Ottmar zudem den ehemaligen Star-DJ Alpha X, der seit einem Skiunfall mit irreparablen Gehirnschäden im Rollstuhl sitzt. Von dessen Schadensersatzforderung vegetieren die beiden vor sich hin. Wie so manche Komödie ist auch Schalkos Roman dort am besten, wo er ernst macht und Fragen nach Reparatur und Entscheidung eng führt. Kann man da doch noch was selbst reparieren an diesem Leben? Einfach abwarten? Lieber zur Tat schreiten? Ottmars Liebe zu Selma, vielleicht die schönste Facette des Romans, könnte eine Möglichkeit eröffnen, tut sie aber nicht. Die Liebe und die Frauen richten nicht einfach wieder, was in die Brüche gegangen ist. Obwohl alle Frauenfiguren von Bad Regina weniger schicksalsergeben sind als die Männer. Ottmar selbst muss in die Gänge kommen. Aber wie? Und damit tritt es wieder in Erscheinung. Das gedankliche Goldfischkreisen in seinem Kopf. Wiederholt beleuchtet der Erzähler Ottmars Geisteszustand, um stets zu folgern, es ist nichts los. Entweder mit...
Ottmars Gedanken schweiften ab. Er holte sie mit einem betrunkenen Seufzer zurück.
Oder auch mit Wendungen wie...
Ottmar kniff die Augen zusammen, als würde er kurz vor der Lösung stehen. Aber kein einziger Gedanke, weit und breit.
So geht das immer weiter. Gerne auch noch abschätziger. Und das wird nun wiederum zum größten, wenn auch nicht einzigen Erzählproblem dieses Romans. Eine literarische Farce ist eigentlich ein Zwischenstück. Ohne Handlung überschlägt sich dort einfach alles bis zum totalen Überdreh. Nach diesem Vorbild sind die ersten knapp 50 Seiten von Schalkos Bad Regina großartig, die Dialoge scharf gestochen, das Szenario skurril, die Ereignisse absurd. Die Farce lebt von Hohlköpfen und plappernden Großmäulern, die ihre Klischees auf Hochglanz polieren. Ein Roman hingegen benötigt eine Handlungskonstruktion, wenigstens irgendeine Tat einen Grenzübertritt. Im leerstandsverwahrlosten Kopf eines Ottmars kann die Idee zu einer solchen Tat aber nicht reifen. Darüber kann man als Erzähler Witze machen. Aber irgendwann sind die Fahrt, noch bevor Ottmar plötzlich eben doch die rettende Idee gebären muss. Sein mittelprächtiger Vorschlag, dem Investor heimlich folgen, ihn entführen und schließlich dessen eigentliche Beweggründe aus ihm herauskitzeln. So kommt's. Die anderen übrig gebliebenen machen mit. Sowieso. Denn sie sind ja, wie wir gelernt haben, nicht so helle. Das Opfer der Massenentführung landet selbstverständlich in Ottmars ehemaligem Club. Während der Schattenmann, der hinter dem Investor Chen die Strippen zieht, unbemerkt die Stadt heimsucht. Heißt, für den schlecht konstruierten Roman, nach rasantem Beginn drehen die Räder des Erzählens hohl. Erzeugen über weite Strecken nur heiße Luft, kommen aber leider nicht vom Fleck. Bis endlich das furiose Finale eintritt. Das ist dann zum Glück wieder eine Farce.
Sagt Christian Metz über David Schalko, Bad Regina, Kiwi Verlag Köln, 400 Seiten, 24 Euro. Und dann ist er plötzlich aufgetaucht, ein Proll mit Macho-Habitus und Zuhälterkarre im Blue Crime-Hörspiel heute Nacht im Deutschlandfunk. Wo kommt dieser Typ her? Womit verdient er sein Geld? Warum hat er das Sorgerecht für seine 7-jährige Tochter? Weshalb das ein Krimi ist? Wir hören kurz hinein.
Max, kommst du bitte da runter?
Das war kurz nach Pfingsten. Den genauen Tag weiß ich nicht mehr. Da kam der Transporter mit den Möbeln. Also die 21, die stand schon lange leer und wir hatten eben gehofft, dass da eine Familie mit Kiddies einzieht.
Ja, und am nächsten Tag stand dann dieser fette amerikanische Schlitten da vor der Tür, dann war erstmal klar.
Pornolackierung.
Und das hier in Sprökel-Neufeld in unserer Siedlung?
Also der Typ kommt auf die Terrasse, der hat eine Jogginghose an, ein Muskelshirt, eine Panzerkette.
Rico, schon der Name.
Knaller Nummer 1, das war seine Tochter.
Charlene, hat sie gesagt. Also, das Mädchen heißt Charlene.
Unsere Kinder sind einigermaßen verwirrt und starren sie an. Bing, steht da plötzlich die echte Prinzessin Lilifee vor ihnen.
Manchmal hat sie völlig seltsame Geschichten erzählt.
Es gibt ein Feenreich, in dem immer die Sonne scheint.
War schon ein bisschen gruselig. Knaller Nummer 2, das Jugendamt hat ihm das Sorgerecht übertragen.
Was macht dein Papa eigentlich den ganzen Nachmittag, Charlene, wenn du hier bist?
Ich hasse das. Ich hasse den Kerl. Ich hasse das Kind. Ich hasse die Karre. Ich hasse die Musik. Ich will da nicht mehr mitmachen. Nee.
Also klar, Rico hat genervt. Aber bei der wurde das wurde eine fixe Idee, dass Rico unser ganzes Leben durcheinander bringt, dass der gefährlich ist, dass der unberechenbar ist.
Da wussten wir, jetzt müssen wir was unternehmen.
Mir reicht's jetzt. Wir müssen im Haus nachsehen.
Was?
Beweise sammeln, ja.
Ja, Beweise Mit diesem Ausschnitt aus Der Club der schönen Mütter, ein Hörspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, heute Nacht ab 0.05 Uhr im Deutschlandfunk, bevor es am Morgen weitergeht mit der Literatur im Büchermarkt für die jungen Leser und den besten sieben, darunter Dasein von Katrin Scherer. Hier geht es gleich weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, darunter mit einem Beitrag über eine besonders schöne Eigenschaft, nämlich über jene der Frösche, die unerwünschte Nebengeräusche ausblenden können. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dries.